Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brettspiel News Event. Und heute freue ich mich, wir sprechen über den Pegasus Spieletag und ich bin der Dani, ich frage heute nur. Und die Antworten bekomme ich von Wandi und Manuel. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Ja, ihr wart für uns vor Ort bei Pegasus. Wie hat es euch denn gefallen erstmal?
Ja, also ich war ja zum ersten Mal dabei. Also Wandi hier, ich war zum ersten Mal dabei. Wusste jetzt auch so gar nicht so genau, was auf mich zukommt. Und es war ein toller Tag. Ich hatte einen Blick dann auch in das Firmengelände und habe eine Führung bekommen. Und es waren leider wieder mal viel zu viele Spiele und viel zu wenig Zeit. Also der Tag ging rum wie im Flug. Aber war ein sehr schöner Tag.
Für mich war es der zweite Besuch. Ich war letztes Jahr schon da. War dann auch interessant zu sehen, wie sie dieses Jahr vom Zelt in ihre Lagerhalle gewechselt sind, um ein bisschen mehr Platz zu haben und sich dort besser vorbereiten zu können. Ansonsten war es wieder ein wunderschöner Tag. Wurde gut abgeholt. Sie haben gleich zu Anfang an schon eine kleine Aufwärmrunde gemacht, dann ein bisschen Programm ihre Highlights vorgestellt und in speziellen Runden dann einige Spiele im Detail gezeigt. Und wir konnten ansonsten in der freien Zeit spielen, was wir wollten. Super.
Ja, es gab auch gleich am Anfang, wenn man reinkam in die Lagerhalle, eine Neuheitenshow. Das heißt, wir haben dann alle Spiele auch mal schön einmal so drüber gucken können, weil sie alle schön aufgebaut waren. Konnten wir gleich mal sneak peeken, was da so alles auf uns zukommt.
Ja, eine Frage noch, Manuel. Du warst ja letztes Jahr auch schon da. Ich glaube, vorher war die Struktur eine andere. Da wurde immer erst viel vorgestellt und viel über die Spiele erzählt. Man hatte ja wenig Zeit eigentlich hinterher zu spielen. Also so kenne ich das von, ich war vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren das letzte Mal da. Da war das noch so. Das hat sich jetzt geändert, glaube ich, ne?
Da hatten sie so eine 1,5-stündige Pressekonferenz, in dem sie dann mit Beamer Bilder an die Wand geworfen haben, vorne auf 2 Stühlen saßen und einfach mal über die ganzen Spiele geredet haben. Das hat schon relativ viel Zeit in Anspruch genommen. Das haben sie jetzt dieses Jahr geändert, indem sie Videos per eigenem Kanal vorstellen, sodass man sich über die Spiele vorab schon informieren konnte und dann dort direkt ganz kurze Pressekonferenz gemacht zum Bossfighters QR, was ihr neues Highlight ist dieses Jahr. Und das durfte man auch dann nach Viertelstunde oder so schon direkt anspielen.
Ja, cool. Und tatsächlich habt ihr ja ziemlich viele Spiele gespielt. Ihr beiden habt da schon einen ganz großen Artikel geschrieben, wo eben diese ganzen Spiele schon vorgestellt wurden. Und ja, für all diejenigen, die das noch nicht gelesen haben, da gibt es jetzt halt hier als Service das direkt von euch auf die Ohren, was ihr da so von den Spielen haltet und was ihr davon denkt und was man in den Spielen überhaupt macht. Fangen wir vielleicht mal mit einem Spiel an, was vielleicht viele interessieren könnten. Ich glaube, ihr hattet es nicht gespielt, aber interessant ist es trotzdem Silver Frost.
Also es spielt in der Welt von Everdell und führt uns an den Rand der Karte. Also es spielt im Everdell-Universum, ist aber ein eigenständiges Spiel da drin.
Das ist ja von den Autoren James A. Willens und Clarissa A. Willens und richtet sich wieder an 1 bis 4 Personen, bietet eine Spielzeit von 30 bis 120 Minuten, ist wieder eindeutig ein Kennerspiel. Wie ist denn da so die Tischoptik? Weil ich meine, bei Everdell ist ja die Tischoptik gerade immer das, was besonders hervorsticht, neben dem Spiel.
Ich konnte das Spiel auf dem Nachbartisch eine Zeit lang beobachten. Da haben sie jetzt statt dem großen Baum eine Art Berglandschaft aufgebaut, in die verschiedene Plattformen eingehängt werden, auf denen dann Meeples und Karten platziert sind, sodass es ähnlich wie der Everdell-Baum auch eine opulente Tischpräsenz bietet, aber unter Umständen nicht ganz so viel Probleme, wenn man es wieder einpacken muss.
Ja, und es sieht ja auch so ein bisschen wie eine Winterlandschaft aus. Also macht ja auch der Name Silver Frost. Also da geht es thematisch ein bisschen in die eisigen Berge.
Ja, und das hat jetzt ja schon auf Boardgame Geek tatsächlich eine sehr starke Bewertung, ist auf Englisch offensichtlich veröffentlicht worden, hat eine 8,1 derzeit. Ich vermute einfach mal, dass die ganzen Everdell-Fans da schon direkt wieder losgelegt haben und sich einfach freuen, dass sie dann Nachschub bekommen haben. Und die wird wahrscheinlich dann, habt ihr da eine Information zu, im Herbst erscheinen wahrscheinlich.
Ja, das Silver Frost wird voraussichtlich dann ab Oktober erhältlich sein, zur Messe wahrscheinlich.
Ja, mehr können wir dazu noch nicht sagen, aber ist auch nicht schlimm. Wir haben ja noch einige andere Titel mit im Gepäck und zum Beispiel Dorfromantik Leichtes Gepäck haben wir dabei. Das ist wieder von Michael Palm und Lukas Zach, illustriert von Paul Riebe und richtet sich an 1 bis 4 Personen und ist ab 8 Jahren. Das ist eine ganz schnelle Version, glaube ich, von Dorfromantik, oder?
Haben wir tatsächlich auch nur reingeschaut? Weil wir nicht Dorfromantik Leichtes Gepäck gespielt haben, sondern Dorfromantik Duell. Aber das gleiche Gepäck ist tatsächlich eine Einsteiger-Variante, die ein bisschen kompaktere Regeln hat und einfach auch da nicht ganz so ins Kennerspiel abdriftet.
Ja, und auch in einer kleineren Packung daherkommt, genau, sodass man es leichter transportieren kann.
Das war eh sehr auffällig, dass viele Spiele in sehr kleinen, also in kompakten Kartons drin waren, was natürlich auch sehr viel Platz im Spieleregal, wenig Platz im Spieleregal dann verbraucht. Also mehr Platz gibt dann für mehr Spiele.
Das mag vielleicht daran liegen, an den drohenden Zöllen oder so.
Vielleicht.
Das, weil Pegasus ist ja auch in Amerika aktiv. Vielleicht ist das der Gedanke dahinter, aber das ist jetzt reine Spekulation von mir.
Kann man das auch. War ja schon während Corona mal so ein Thema, wo dann eben festgestellt wurde, dass die größeren Kartons mehr Platz im Container brauchen und deswegen eingeschrumpft wurden. Vorreiter war da mit den Toy Chip Theory Games, die deswegen den Karton von Doom in die Bones verkleinert haben.
Ja, wobei die Spiele immer noch, also die Kartons sind gut gefüllt, das Spielmaterial ist toll. Also sie haben da nicht an der Qualität eingebüßt, die Spiele, nur weil die Kartons kleiner sind.
Nee, die gehen einfach ein bisschen freundlicher mit dem Platz der Kunden um.
Ja, also was wir spielen durften war, oder wir hätten beide spielen können, haben uns dann für die Challenge-Variante entschieden, weil die jetzt auch bei jetzt als
Stadtlandspiel.
So für Stadtland spielt und andere Events von Pegasus zur Verfügung gestellt wurde. Und das, da werden einfach so über drei Auspöppelkartons, die Plättchen kann man da rausnehmen und dann wird einfach eine ganz schnelle Partie 1-gegen-1 gespielt. Am Anfang draftet man die Plättchen, also alles, man draftet die Zielplättchen, man draftet die Landschaftsplättchen und dann mischt man die und spielt nacheinander aus, wer am Schluss besser gewertet hat oder besser angelegt hat, gewinnt. Bei der Challenge ist es noch so, man kann noch Seen und Berge verbinden über zwei Plättchen, aber ansonsten die Grundregeln von Dorf Romantik. Mir hat's Spaß gemacht. Ich fand's sehr lustig, es ist auch sehr kurzweilig. Liegt vielleicht auch daran, dass ich gewonnen habe.
Dann fragen wir mal die Person, die verloren hat. Wie hat es dir gefallen?
Es war okay, ich konnte ein Drittel der Punktzahl von der Wandi erzählen. Aber ich habe mir auch ganz ehrlich gesagt nicht ganz so viel Mühe gegeben, weil es schon etwas her ist, als ich schon mal Dorf Romantik gespielt habe.
Ja, okay. Aber dir hat es dann auch gefallen oder ist einfach nicht so dein Ding, Dorf Romantik?
Die Variante ist super, weil sie einfach schnell geht. Man draftet am Anfang erstmal die Wertungsplättchen und guckt im Prinzip, was bleibt einem davon übrig. Das ist natürlich interessant, die mittleren zuerst zu bekommen, weil es natürlich mit den großen schwierig werden kann, das überhaupt zu erfüllen. Und da man dann später mit seinen eigenen Plättchen nur baut, kann es halt, wenn man jemanden sieht, Glück oder Pech sein, ob man da im Prinzip viele oder wenige Punkte hinkriegt. Es werden dann die erfüllten Plättchen mit dem Hakenplättchen abgedeckt und die nicht erfüllten Wertungsplättchen mit dem X. Im Ende zählt man einfach alle Punkte zusammen bei den Wertungen, die man abgehakt hat, und ermittelt so die Gesamtpunktzahl. Und soweit wir gehört haben, sollten darüber auch dann im Prinzip Gewinnspiele auf diesen Stadtland-Spielveranstaltungen stattfinden, wo man Pegasus-Brettspiele gewinnen konnte.
Ja, hört sich auf jeden Fall nach einer guten Idee an, das Spiel jetzt auch nochmal abzuwandeln als Duellspiel. Das gab es ja auch als Duellspiel tatsächlich, aber da hat man ja asynchron, glaube ich, sogar gebaut. Die gleichen Teile gekriegt immer. Das gibt's ja auch Duell. Naja gut, dann kommen wir mal zu einem Spiel von Rainer Knizia. Und das Cover ist mit einer kleinen Katze und mit einem Hund, die im Körbchen liegen. Und dazu, sieht einfach niedlich aus. Paws Up.
Ja, Paws Up.
Wandi, nee. Das hast du doch bestimmt.
Natürlich haben wir es gespielt. Das konnte man zwar nicht nehmen lassen, als ich an der Reihe war. Obwohl, ich habe dann auch die Buried Dead Dinos rausgeholt. Aber Paws Up haben wir auch gespielt. Nein, es ist ein schönes, in Anführungszeichen Set-Collection-Spiel, weil man behält die Sets nicht lange, weil die immer wieder durchgetauscht werden. Und dann gibt's halt so Wertungskarten für jede Kategorie, also für, es gibt Hamster, also entweder für Hamster drei Karten, drei Katzenkarten, drei Hundekarten oder für die Hintergründe, was auf diesen Bildern drauf ist, weil mal sind die Tiere im Schlafzimmer abgebildet, mal in der Küche, mal am Strand, glaube ich. Und dann kann man auch die Hintergründe, und jede Karte ist doppelt belegt mit einem Tier und mit einem Hintergrund. Und dann muss man sich immer entscheiden. Man muss immer am Anfang der Runde eine Karte austauschen. Und wenn man dann irgendwas gesammelt hat, kriegt man eine von den Wertungskarten. Je früher man sie kriegt, kriegt man natürlich den höheren Wert von der Karte, weil die Werte sind absteigend. Also der erste kriegt 15 Punkte, der zweite, der es erreicht, waren dann nur noch 12 oder so und dann geht's halt immer weiter runter. Und das wird gespielt, bis alle Karten durchgespielt sind und wer es dann halt am Schluss am geschicktesten gemacht hat, sich diese Wertungskarten zu schnappen und die meisten Punkte damit sammelt. Beziehungsweise die Tiere sind auch selbst noch Punkte wert auf der Hand. Dann der mit den meisten Punkten gewinnt am Ende. Auch sehr kurzweilig. Niedrige Einstiegshürde, schnell erklärt, schnell auf dem Tisch. Sieht natürlich super putzig aus mit diesen Tierchen da drauf. Ich glaube, wir hatten aber trotzdem alle Spaß, obwohl ich echt in der Jungsrunde gespielt hatte.
Okay.
Aber ich glaube, wir waren alle begeistert eigentlich.
Ja, wir waren alle begeistert und man muss auch sagen, dass die Kartenillustrationen von allen Karten unique sind. Es gibt keine zwei Karten, die gleich aussehen. Selbst auf unseren Startkarten sind im Prinzip für jeden im Prinzip vier unterschiedliche Einhörner und eine Hamsterkarte und jeder dieser Hamster hat eine andere Pose. Das war dann schon im Prinzip beim Auswahl der Sets interessant, wer möchte welches Set haben. Ja, was ich später interessant fand, als ich den Artikel geschrieben habe, dass es auch noch eine Hintergrundstory gibt, dass wir quasi Influencer sind, die damit unsere Bilder auf unseren Accounts hochladen und so im Prinzip die Set-Collection sich erklärt. Wer zuerst das Set zusammenbekommt und damit die Bilder veröffentlicht hat, bekommt die meisten Interessenten dafür. Hat uns aber keinen Abbruch getan, das wäre im Spiel nicht zu wissen.
Ja, cool. Aber da hat dann ja Stefan Lorenz anscheinend einen guten Job gemacht. Der ist nämlich für die Illustrationen zuständig, wenn euch das so gut gefallen hat.
Ja, auf jeden Fall ein wunderbarer Absack oder Einsteiger für jeden Spielabend.
Absolut, ja.
Ja, cool. Ja, Rainer Knizia hat ja viele so schnelle, zugängliche Spiele, die immer irgendeinen Kniff haben, ne? Und gut, die Story muss man halt da nicht wissen. Ja, kommen wir mal zu etwas mutmaßlich schwereren. Deckers wird jetzt im Oktober erscheinen, voraussichtlich. Richtet sich an 1 bis 4 Personen, 60 bis 90 Minuten Spielzeit, ab dem Alter von 12. Das ist ja immer ein Indiz dafür, dass es halt eher so Richtung Kennerspiel geht. Autor ist Richard Wilkins und illustriert wurde es von Lukas Siegmann. Und das ist halt ein Deep Print Games Spiel und deswegen gehe ich auch davon aus, dass sich einfach an Kenner richten wird.
Mutmaßlich schwieriger ist fast schon ein bisschen untertrieben. Es ist tatsächlich ein Expertenspiel und man merkt es auch schon nach kurzer Zeit, dass es ziemlich herausfordernd ist. Der große Clou an dem Spiel ist, dass man die Spielerreihenfolge selbst bestimmt und dabei nicht mal während der Auswahl durchwechseln muss, und man kann auch 3 Runden alleine spielen, bevor irgendein Mitspieler überhaupt zum Zug kommt, was teilweise wirklich der Clou ist, um die Mission überhaupt zu bestehen. Wir taten uns am Anfang ein bisschen schwierig damit. Einer von uns macht den Start, dann haben wir halt wie üblich einmal rundum gespielt, bis uns dann auffiel, das ist gar nicht so geschickt, weil man gar nichts tun kann, solange der andere nicht den Weg dafür bereitet. Was uns auch ein bisschen schwer fiel, war am Anfang die Symbolsprache des Spiels. Es gibt sehr viel unterschiedliche Dreiecke, Vielecke, Kreise, bunte Rauten, die man erstmal verstehen muss. Die sind alle wunderbar auf der Spielhilfe drauf, aber wenn man sie nicht verstanden hat, ist es eher so ein, okay, was mache ich jetzt nochmal genau? Was muss ich abgeben, damit das hier funktioniert? Also ja, wenn man da einsteigt, dann ist es eine sehr, sehr hohe Hürde am Anfang. Es ist allerdings auch ein sehr schönes mechanisches Miteinander, weil halt jeder Charakter seine eigenen Stärken hat. Einer ist der Kämpfer, einer ist quasi der das Movement verbessert, einer verändert die Serverlandschaft, in die wir uns da reinhacken möchten. Und das zu koordinieren, ist, glaube ich, tatsächlich das, was man im Spiel ganz schnell lernen muss, wenn man es erfolgreich spielen will. Ansonsten kratzt man da eher an der Oberfläche und verzweifelt am Schwierigkeitsgrad.
Ja, und das ist ein kooperatives Spiel, ne?
Ja, genau, es ist nämlich ein kooperatives Spiel. Und man muss nicht nur eine Herausforderung schaffen über eine Runde, sondern das System stellt uns schon 3 Herausforderungen. Und es ist auch, natürlich, wenn man es mal gespielt hat, weiß man, was kommt, aber eigentlich war es jetzt in unserer Partie recht ungewiss, was dann als nächste Herausforderung kommt. Also wir mussten eine schaffen, um die nächste aufzudecken. Hat man es natürlich schon mal gespielt, weiß man natürlich, was die nächste Herausforderung ist, aber man muss in Summe 3 schaffen, also Bronze, Silber, Gold, und wenn alle 3 geschafft sind, haben wir das System erfolgreich gehackt.
Wobei man sagen muss, dass immer, wenn alle Spieler 3 Runden gespielt haben, also jeder hat 15 Karten, pro Runde werden 5 Karten gespielt, wenn alle 4, wenn man es in Vollbesetzung spielt, vier Spiele, drei Runden gespielt haben, schlägt das System zurück, bevor die Erfolg der Mission gegrüßt hat. Und das
schlägt ziemlich zurück.
Das heißt, man muss dann schon genau nachgucken, was macht das System am Ende der Runde, das sieht man schon. Muss das alles mit in Betracht ziehen, ansonsten kann man die Runde schon aufgeben, noch bevor man im Prinzip das System überhaupt in Aktion hat treten lassen.
Das hat mich so ganz klein bisschen, also es hat sich ja ausgebreitet dann, die Suchbots von dem System. Und die haben sich dann ziemlich schnell, also gegen Ende bei uns sehr, sehr schnell ausgebreitet. Und haben uns auch erwischt dann, demzufolge.
Hört sich so ein bisschen nach einem Schwierigkeitsgrad an wie bei Emission, wo man eben auch sehr oft klicklich scheitert.
Ja,
Also von dem Anspruch, dass es immer schlechter wird.
Ja.
Ja.
Definitiv, ja.
Aber ansonsten schöne Illustrationen. Also das ist alles klar. Die Karten sind schön gemacht. Man erkennt im Prinzip recht schön, was man auf der Hand hat. Man kann während seines Zugs Karten upgraden, sodass man stärkere Karten kriegt, mit denen man dann im Prinzip weiterspielen kann sofort. Das ist wirklich interessante Mechanik. Ist allerdings auch sehr viel, was man überblicken muss, wenn man mal die Karten angucken muss, die auslegen, auf die man upgraden kann. Und ist so ein bisschen mit Durchrechnen verbunden. Wenn ich jetzt die Karte gegen die tausche, verliere ich ja im Prinzip die Fähigkeit oder ein Symbol, kriege dafür was anderes, schaffe ich damit dann das noch, was ich eigentlich erreichen muss.
Ja, interessant ist dabei auch noch bei dieser Kartenauslage, dass wenn man nicht seine Startkarten da reinlegt, sondern schon abgegradete Karten, stehen die wieder den anderen Mitspielern zur Verfügung. Das ist eigentlich auch ein ganz netter Kniff, dass man so auch die Karten noch anderen zukommen lassen kann, wenn sie bei jemand anders besser ins Deck passen.
Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Und wenn es natürlich ein Expertenspiel ist, ein kooperatives Expertenspiel, da gibt es ja auch nicht so viele, muss man ja dazu sagen. Ich meine, Emission zum Beispiel war ja vom Anspruch her auch etwas leichter. Also Kennerspiel halt, aber leichter. Jetzt ein Expertenspiel mal kooperativ gemeinsam meistern, ist ja auch eine schöne Herausforderung.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, klasse. Ja, von irgendwie in die Zukunft kommen wir mal ganz tief in die Vergangenheit zu den Very Dead Dinos. Das wird jetzt tatsächlich hier auch erscheinen bei Pegasus Spiele. Ist ein, ich weiß gar nicht, was das für ein Spiel ist. Richtet sich auf jeden Fall 3 bis 6 Personen. 20 Minuten Spielzeit. Hört sich eher nach was schnellem Chaotischen an. Autor ist Marc Larivière. Französischer Name, tut mir leid. Und die Illustrationen stammen auch von ihm.
Ist im Prinzip eine Love-Letter-Variante. Am Anfang vom Spiel kriegt jeder von uns 2 Dino-Karten, von denen er sich eine auswählt. Diese Dino-Karte hat 3 Lebenspunkte und eine Spezialfähigkeit. Die Spezialfähigkeit triggert dann während des Spiels zu bestimmten Ereignissen, die man dann eben auch herbeizuführen sucht. In jeder Runde erhält dann jeder Spieler eine verdeckte Katastrophenkarte, die durchnummeriert sind von 1 bis 11 oder 1 bis 12.
Ich weiß nicht mehr genau. Zwischen 1, ich glaube 1 und 12 war es.
Und dann hat man im Prinzip die Möglichkeit, die Karte entweder zu behalten, sie mit einer offenliegenden Karte auf dem Tisch, das ist der sogenannte Fluss, auszutauschen, was eben dann allen anderen Mitspielern die Information gibt, welche Karte man ausgelegt hat, welche Karte man nun auf der Hand hat. Und die dritte Möglichkeit, man tauscht sie mit dem linken Nachbarn. Das sind alles Optionen, die stehen nur den ersten Spielern zur Verfügung. Der letzte Spieler darf mit dem ersten Spieler nicht mehr tauschen. Der hat also noch die Wahl, mit dem Fluss zu tauschen oder zu behalten. Was auch so ein bisschen das Problem am Spiel darstellt, passen alle 3 Spieler vor einem und behalten ihre Karte, ist es für den letzten Spieler ein reines Glücksspiel, welche Karte er im Prinzip jetzt noch aus dem Fluss nehmen kann oder ob er einfach mit dem, was auf der Hand hat, gewinnen muss. Das war bei uns so das, was ein bisschen die Stimmung auch so vermisst hat, dass wenn die ersten 2 schon mal gesagt haben, ich behalte, und der dritte dann noch mit einem getauscht hat, konnte man vielleicht auch gegen den dritten ankommen, denn im Endeffekt gewinnt derjenige oder es gewinnen alle die Runde, die nicht die Katastrophe auf der Hand haben.
Es kriegt ja nur einer Schaden, ja.
Und der muss dann 1 bis maximal 2 Lebenspunkte verlieren. Das kommt auch wieder auf die Katastrophe an. Kann dann zum Teil auch von seiner eigenen Sonderfähigkeit abgemildert werden. Und das ist aber, da man die Sonderfähigkeit fürs ganze Spiel hat und die Karten immer random verteilt werden, manchmal ziemlich stützlastig.
Ja, und wir müssen auch dazu sagen, also 1 bis 2 Lebenspunkte hört sich jetzt nicht viel an, aber wenn man nur 3 hat, dann kann es mitunter schon schnell gehen dann.
Ja, dann ist man relativ schnell very dead.
Genau, very dead Dinos. Aber es sind kurze Runden, man ist dann schnell wieder dabei. Das Spiel hört auch sofort auf, wenn einer draußen ist. Und warum es 2 Versionen davon gibt, es gibt ja eine schwarze und eine blaue Box davon. Und die kann man kombinieren miteinander. Das heißt, dann kann man es auch mit 12 Personen spielen.
Ah, okay, also mit einer richtig großen Gruppe.
Mit einer richtigen, aber ich glaube, dann wird es richtig chaotisch. Also es war schon bei uns chaotisch in der Viererpartie. Ich weiß nicht, wie es in der Zwölferpartie ist.
Ja, da sind ganz viele ganz schnell tot.
Also der Unterschied ist, dass da unterschiedliche Dinos drin sind. Also die sind nicht ganz genau gleich, die zwei Decks. Die Dino-fähig, also die Dinos, die man dann spielt, sind jeder einzigartig.
Ja, klasse. Richtet sich wahrscheinlich dann eher so an, weiß ich nicht, Studentengruppen und so, die dann eben einfach etwas trinken und dabei spielen und einen Quatsch.
Ja, dafür könnte ich es mir gut vorstellen.
Es ist
ja
kurzweilig, also es ist wirklich, es ist auch nicht so schlimm, dass wenn dann einer verliert, dass es dann sofort vorbei ist. Ich glaube, das muss auch so sein, sonst wird es echt zu lang dauern.
Ja, dann hüpfen wir jetzt wieder in die Zukunft. Und zwar zur Lightspeed Arena. Das ist jetzt eine Neuheit, die noch erscheinen soll. Autoren sind da Leonardo Alese, James Ernest, Tom Jolly und Emanuel Santellani. Und illustriert wurde es von Marco Salogni. Also vier Autoren haben da mitgewirkt. Wahnsinn. Richtet sich an 1 bis 4 Personen. Spielzeit ist sehr kurz, 5 bis 15 Minuten.
Das ist korrekt.
Was kann man denn davon erwarten?
So, Manuel, magst du?
Ja, was man davon erwarten kann, ist vor allem das Chaos, wenn man die App nicht selber bedient. Und in den 10 Sekunden, die man fürs Platzieren der Plättchen hat, auch noch unterbrochen. Haben wir schon angefangen? Nein, nicht. Los, schnell, schnell, schnell.
Ja, aber so ernst ist es ja nicht.
Nein, ist alles Spaß. Also man hat eine gewisse Anzahl Plättchen, ich glaube zwischen 4 und 10 oder so.
Acht. Aber es kommt auf die Spieleranzahl drauf an, wie viel du tatsächlich kriegst dann.
So, dann legt man die eben gleichzeitig immer nach Ansage auf den Tisch aus, ein Plättchen nach dem anderen, und versucht dabei mit seinen Laserstrahlen den Meteorit oder die Meteoriten oder die anderen Raumschiffe zu treffen und peinlich genau aufzupassen, dass man nicht sein eigenes Raumschiff noch kurz streift.
Ja.
Der einzige Schutz, den man hat, sind, manche Raumschiffe haben Schutzschilde, die man dann natürlich versucht, dem Gegner, wenn er sein Plättchen platziert hat, in den Weg zu legen. Wobei es halt eben auch da interessant ist, wenn man das Plättchen so knapp an den Gegner legt, dass er quasi sein eigenes Plättchen nicht mehr dazwischen bekommt, kann er auch nicht mehr sich dagegen verteidigen.
Ja, und was es dann halt auch noch herausfordernd macht, ist, diese Raumschiffe haben eine Nummerierung aufsteigend von 1 bis 8 oder wie auch immer. Und die werden dann auch in dieser Nummerierung abgehandelt. Das heißt, es kann gut sein, wenn ich so meinen richtig ultra krassen Fighter habe, der 3 Schadenspunkte pro Laserstrahl macht, mit der Nummer 7, dass der halt abgeschossen ist, bevor er überhaupt zum Zug kommt. Und das macht es halt echt super lustig. Und warum es so schnell geht, ist, weil dann einfach, wenn alles, also man hat ja 10 Sekunden pro Plättchen ungefähr, und wenn dann alle Plättchen liegen, wird das Ganze einfach mit, also es geht nicht ohne App, das muss man gleich dazu sagen. Die App ist zwingend erforderlich dafür. Und dann wird das Spielfeld einfach gescannt und die App tut es dann auch so an, man kann sich animiert anschauen, man kann sich das Ergebnis direkt anschauen. Animiert ist natürlich ein bisschen lustiger, weil sie es schön animiert haben, und kriegt dann im Prinzip so ein kleines Filmchen abgespielt, wie der Weltraumkampf verlaufen wäre.
Das ist ja witzig. Also man hält einfach das Handy oder Tablet drüber, macht ein Foto sozusagen und daraus wird es ausgewertet.
Mhm. Genau, das geht relativ schnell. Hat nur wenige Sekunden gedauert, dass er die Plättchen digitalisiert hat, ausgerichtet, und dann konnte man eben in verschiedenen Modi, Einzelschritt, per Filmchen oder eben, zeigt mir sofort das Ergebnis, sich die Auswertung anzeigen lassen. Ja,
könnte man dann richtig mitleiden, wenn man doch sein eigenes Raumschiff abgeschossen hat. Und es bleibt bestimmt nicht nur bei einer Partie, dadurch, dass es so kurz ist und auch so eine gewisse Lernkurve dann dabei ist.
Ja, aber es ist jetzt auch die Erklärung. Wahrscheinlich sind dann hier nicht nur Autoren, sondern auch die da vielleicht die App programmiert haben, mit dabei.
Das
oder
kann
so
auch sein. Und es gibt auch noch Varianz in dem Spiel. Also man kann auch dann noch verschiedene Modi, wenn man die Meteoriten umdreht, gibt es noch so kleine verschiedene Spielvarianten, die man dann noch mit reinbringen kann.
Also außerdem weiß ich aus dem Kickstarter, dass es noch 2 Erweiterungen dazu gibt, die noch weitere Spielmodi mitbringen.
Ah, okay. Das war auch ein Kickstarter und das hat sich dann Pegasus quasi gekrallt und gesagt, komm, das gefällt uns so gut, das bringen wir dann raus.
Genau. Auch die Erweiterung gibt es zu kaufen, soweit ich gesehen habe.
Ah, cool.
Also keine Kickstarter-Exclusives.
Ja, sehr gut. Ja, Hört sich nach einem sehr spannenden, also das muss ich mir auf jeden Fall mal in Essen anschauen. Das hört sich
auf jeden Fall, ja,
richtig schön chaotisch an. Ich glaube, das könnte ich auch cool mit meinen Jungs spielen. Die hätten da, glaube ich, dann auch Spaß.
Ja, die Schadenfreude wird auf jeden Fall bedient.
Ja, dann muss man dann, da kann man Frustresistenz dann üben, ne, trainieren. Ja, dann kommen wir vielleicht mal zu einem gemütlicheren Spiel, und zwar Dicey Pool Party. Habt ihr euch das auch mal angucken können oder habt ihr da jetzt nur das so aus der Ferne mal gesehen, das Spielmaterial oder so?
Das habt tatsächlich ich aus dem Regal ausgewählt, weil uns irgendwann die kleinen Spiele ausgingen.
Und das ist ein großes, weil das sieht nämlich aus wie ein kleines Spiel.
Es ist nicht mal so groß wie die Handfläche am Ende.
Ah, okay.
Es ist wirklich ganz klein.
Die okay. Würfel da drin sind auch eher so aus dem 4 bis 6 Millimeter Bereich. Okay. Und der Deckel ist geformt wie eine
ein Pool.
Ja, wie ein Pool. Eine kleine Vertiefung soll ein Pool darstellen. Man nimmt dann den Boden ab, legt ihn verkehrt rum auf die Schachtel, schüttelt einmal, nimmt dann für ein paar Sekunden den Deckel weg. Alle Mitspieler dürfen in den Pool reingucken und sich die Würfel ansehen. Und anschließend wird mit dem Boden wieder abgedeckt. Und dann hat man aus seinem Wertungssheet die Möglichkeit, eine von verschiedenen Wertungen, 10, 12, anzukreuzen. Entweder die Farben, also eine Würfelfarbe, oder alle 5, alle 6, alle 4, alle Würfel auf einmal, alle 1 bis 3er Würfel und so weiter. Und wenn sie alle entschieden haben und ihr Kreuz gemacht haben, was sie werten möchten, nimmt man den Deckel wieder runter. Bestimmt die Würfelaugen in der jeweiligen Kategorie, schreibt sich das als Punkte auf. Ist wesentlich spaßiger als Kniffe?
Auf jeden Fall, ja. Aber es ist nicht ruhig. Also,
es ist definitiv nicht.
Man hat ja nicht viel Zeit. Also es ist, man hat so, ja, 3 bis 5 Sekunden Zeit, sich die Würfel anzuschauen, und dann muss man eine Entscheidung treffen. Also dann muss man halt sagen, oh, ich gucke da drauf und denke, oh, da sind viele Fünfer, also werte ich die Fünfer. Oder die zwei grünen Würfel haben besonders hohe Werte, also nehme ich die. Und dann muss man sich halt entscheiden. Punkt.
Und wer entscheidet, wie schnell der Deckel draufkommt? Ist das einfach eine Regel? Oder?
Jede Runde geht jetzt einmal rum, wer würfelt und wer im Prinzip den Deckel runternimmt.
Okay. Also geht rum, also jeder darf mal.
Jeder darf von den Deckel. Und ja, das sollte man halt möglichst schnell machen, oder kann man das auch langsamer machen?
Du kannst es natürlich auch langsamer machen. Es nimmt halt zum einen den Spaß und gibt deinen Mitspielern mehr Chancen zu sehen, was gut ist.
Okay.
Dir allerdings auch, wenn du jetzt nicht schnell im Erkennen bist.
Ja, ja. Ich habe noch zum Nachreichen noch, die Autoren sind Christoph Kanzler und Thorsten Marold. Und illustriert wurde das von Annika Heller. Und das richtet sich halt an 2 bis 8 Personen. Also man kann es mit vielen spielen, auch mit einer größeren Gruppe. Spielzeit wird mit 10 bis 20 Minuten angegeben. Hört sich jetzt aber auch so an, wenn man nur Sekunden hat, um sich zu entscheiden. Das ist gut. Das würde ich gerne mit Grüblern spielen.
Manchmal muss man halt einfach ein bisschen Zeit, um nochmal so in sich zu gehen. Aber es ist wirklich es ist flott runtergespielt. Das ist lustig. Also, und dann zählt man, also jeder muss jede Kategorie ankreuzen und dann guckt man, wer da am geschicktesten oder am schnellsten erfasst hat, wo man die meisten Punkte gekriegt hat.
Und auch da ist es dann spannend, wenn jeder sein Kreuz gesetzt hat und man ihm sagt, wie, du nimmst die Fünfer, da war doch keine Fünfer. Oh, das waren mindestens 6 Fünfer. Genau. Fragt man sich einen Moment lang, habe ich jetzt falsch geguckt? Also das ist auch schon eine sehr, sehr spannende Geschichte am Tisch, wenn man sich dann so abstimmt, okay, habe ich jetzt irgendwas verpasst?
Ja, genau, wenn man da mal rumguckt, was die anderen so genommen hat und als einziger nicht die grünen Würfel genommen hat, dann denkt man, was habe ich nicht gesehen?
Ja, es hört sich tatsächlich sehr spannend an. Das kann ich mir auch vorstellen.
Kleinstein kann man gut mitnehmen.
Das ist immer faszinierend, ne? Da hat man ein Würfelspiel, wo man sich einfach nur die Würfel aufschreibt und trotzdem durch diesen Kniff, dass man das halt rucki-zucki nur zeigt und wieder zumacht und dann jedes, man hat ja immer den Thrill quasi, habe ich mich jetzt gut entschieden? Ja, genau. Total daneben gegriffen. Cool. Und natürlich muss man auch irgendwann gucken, wenn, ist das dann auch so, dass wenn man jetzt, weiß ich nicht, eine gewisse Kategorie schon genommen hat, dann darf man die nicht nochmal nehmen, oder?
Ja, genau. Also du hast
auch das noch.
Okay. Du hast, also weiß ich nicht, oben die 5 Würfelfarben, dann die 4er, die 5er, die 6er. Also du hast Pasche, so Pasche war noch dabei. Du hast wirklich, also ich weiß nicht, wie viele es waren im Endeffekt, aber jeder muss an jedem Kästchen ein Kreuz machen am Ende. Und wenn dann alle Kategorien gewertet sind, dann ist Spiel vorbei.
Und am Ende kann es wahrscheinlich passieren, dass man dann auch irgendwas nicht nehmen kann, wenn man es dann zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn man jetzt die 5 noch nicht genommen hat und am Ende kommen keine 5, dann hat man halt Pech gehabt.
Dann hat man Pech gehabt, genau. Es gibt noch so eins, wo man alle Würfel nehmen kann, aber wenn du es halt schon vorher gewählt hast, dann hast du halt, musst du halt eventuell auch mal eine Nullrunde fahren, ja.
Ja, cool. Hört sich cool an. Also da hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich das so spannend
anhört. Also, so ja, auch nicht. Das Gestöhne war laut, als ich damit an den Tisch kam.
Ich habe was Kleines, Feines mitgebracht, ne? Und ja, das wollt ihr ja selber noch nicht wissen. Ja, cool. Ja, dann gehen wir mal weiter mit einem kleinen Spiel. Können wir direkt mal weitermachen. To Win ist ein kleines Spiel, denke ich mal. Sieht zumindest so aus wie ein kleines Kartenspiel.
Ja.
Richtet sich an 2 bis 6 Personen, 15 Minuten Spielzeit auch, ab dem Alter von 7, also definitiv ein Familieneinstiegsspiel. Autor ist Florian Racki, ich weiß nicht, ob aus welchem Land dieser Mensch kommt, illustriert von Jens Wiese. Und bei Blue Orange erschienen und dann eben die deutsche Version wird dann jetzt eben bei Pegasus erscheinen.
Ja, hat uns auch sehr gut gefallen. Kleines, feines Kartenspiel, wie du schon gesagt hast. Wir haben eine Handkarten, ich glaube 5 Handkarten waren es. War das richtig? 9 Handkarten. Wir müssen am Anfang der Runde immer eine weitergeben an unseren linken Nachbarn oder rechts. Also wir mussten eine immer weitergeben. Und dann müssen wir 2 Karten ausspielen. Auf den Karten sind die Werte von 1 bis 9 drauf. Also wir haben verschiedene Kartenfarben und die alle auch in den Werten. Und dann spielen wir 2 Karten aus, was ja dann eine zweistellige Zahl ergibt. Das heißt, wenn ich die 1 und die 2 ausspiele, kann ich entweder eine 12 oder eine 21 hinlegen. Und dann, also es ist, wer zuletzt übrig bleibt, gewinnt. Weil die Bedingung ist, dass wir immer höhere Zahlen legen müssen. Und das heißt, wenn wir natürlich jede Runde 2 Karten ausspielen, haben wir irgendwann keine Karten mehr auf der Hand. Wie kriegen wir Karten zurück? Wir kriegen Karten zurück, wenn wir ein Pass spielen, dann darf man eine Karte nachziehen. Derjenige, der die höchste Zahl hat, darf eine Karte ziehen, wenn du 3 Karten von der gleichen Farbe in einer Reihe schaffst, nacheinander. Also frühestens ab der 3. Runde darfst du noch eine Karte nachziehen.
Wenn die meisten Sterne hast.
Genau, und dann sind noch Sterne auf den Karten. Und wer dann die meisten Sterne auch noch ausgespielt hat, wobei die meisten dann bei 3 Sternen waren, ich glaube, 4 hätte man noch kriegen können. Und bei Gleichstand dürfen alle Beteiligten Karten ziehen. Und so kann man halt verhindern, dass man so schnell seine Karten los wird. Allerdings ist es halt auch schwierig, wenn man nur so hohe Karten spielen kann. Was weiß ich, wenn ich dann irgendwann schon bei der 91 bin, habe ich halt nicht mehr so viele Optionen, da noch drüber zu kommen, weil bei 99 ist Schluss.
Mhm.
Genau, es gewinnt der am längsten spielt.
Genau, und Spielzeit war auch nicht lang. Also, weiß nicht, 10 bis 15 Minuten, wie lange haben wir gespielt?
Ja, eine Viertelstunde, würde ich auch sagen.
Ja, so in den Dreh.
Das ist ja witzig. Also, es gewinnt die Person, die am längsten im Spiel bleibt.
Genau.
Das ist ja auch mal eine coole Regel. Nicht die Punkte, gar nichts. Einfach so, ich kann noch mal einmal und die anderen nicht mehr, dann habe ich gewonnen. Ja. Cool.
Für mich war es das Highlight unter den kleinen Spielen. Ist allerdings, und die Diskussion hat direkt am Tisch begonnen, ein Albtraum für Kartensleever, denn dieses Format haben wir nicht gesehen. Ging direkt los, was sind das für Karten, was tut man da für Sleeves dafür? Weil sie wirklich ziemlich klein, schmal sind.
Ja, die sind so länglich, also die sind, ja, ungewöhnliches Format.
Ja, das, also ich finde es immer wieder faszinierend, ich kann es glaube ich nicht oft genug wiederholen, wie oft wie viele verschiedene Kartenspiele es gibt, die irgendwie unterschiedlich sind und immer trotzdem wieder irgendwas finden, was einfach Spaß macht und was gut funktioniert. Also das ist echt faszinierend. Das hatten wir ja bei den B-Rex-Tagen auch, da haben die jetzt 3 kleine Kartenspiele und die waren alle 3 super. Die haben alle 3 Spaß gemacht für sich. Ja, cool. Also To Win, auf jeden Fall sich mal notieren. Genau. Sollte man sich dringend mal
angucken. Wenn man noch Reisespiele braucht, kann das ruhig mit dazu.
Ist auch gut. Wo wir schon bei Reisespielen sind, dann sprechen wir doch mal, jetzt ist hier der englische Titel, Moment, Fertig, ich habe. Das ist jetzt die neue Version von Ich habe fertig, mutmaß ich mal. Man sieht es auf jeden Fall, Design ist total identisch. Ja, das Spiel stammt von Marco Teubner, wurde von Florian Biege, Marek Blaha, Migi Blanco, Stefanie Böhm und noch 15 anderen Personen steht hier illustriert, also kunterbunte Mischung, wo die Grafiken herkommen. 2 bis 5 Personen, 5 Minuten bis 20 Minuten Spielzeit ab 8. Ich kenn's nur, ich habe fertig, Das war schon ein absolutes Chaos. Spiel, was einfach witzig war und überraschend anders mal. Kennt man das natürlich schon, ist fertig. Ich habe jetzt das Gleiche, mehr vom Gleichen, oder haben Sie hier noch irgendeinen Twist?
Also prinzipiell ist es wirklich mehr vom Gleichen, aber dadurch, dass das Grundspiel nicht viel Gleiches besaß, ist auch hier lauter neue Sachen drin. Also die Karteneffekte fand ich sehr erfrischend. Es sind viele tolle Sachen drin, die man so nicht erwartet. Sie haben jetzt auch, ohne groß spoilern zu wollen, den Legacy-Effekt aus dem ersten Spiel ein wenig abgemildert, sodass jetzt Karten eher modifiziert werden. Endgültige Dinge ihnen anzutun. Und das macht schon Spaß. Also wir hatten da wirklich witzige Kombinationen schon am ersten Runde, wo es dann zum Beispiel auch jetzt eine Kopierkarte gibt, mit der man dann den Effekt eines anderen Mitspielers kopieren kann, im Guten und im Schlechten. Weil es zwingt dann einfach das zu tun, was der andere auch tut. Und es muss nicht unbedingt immer das Netteste sein, was auf diesen Karten draufsteht.
Also war genauso eine lustige, chaotische Runde wie auch vom ersten Spiel. Wir hatten ja dann auch noch das Vergnügen, dass der Marco Teubner auch noch bei mit uns am Tisch war, eine Zeit lang. Und der auch noch ein bisschen was erzählt hat. Also es war wirklich schön. Und was auch ist, als ich ja bei der Werksprobe dabei war, da war ich ja im Lager mit drin. Und Pegasus hat auch immer bei so einer Faschingsveranstaltung einen Wagen mitfahren. Und dann haben die Plakate von den Wagen da im Lager aufgehängt, weil die ja so riesig sind, die an den Karnevalswagen oder an den Faschingswagen sind. Und da war auch eins dabei mit, lass mich nicht lügen, ich glaube, da stand drauf, ich bin noch lange nicht fertig.
Ja, schon lange nicht fertig.
Das fand ich auch ganz lustig eigentlich.
Cool. Ja, ich werde nie vergessen, ich habe mit meinem Sohn und der Freundin gespielt, wie die mich angestarrt haben, als ich vor denen saß und eine Karte zerrissen habe und die überhaupt nicht wussten, was jetzt passiert, ob ich durchgedreht bin.
Ja, ganz so dramatisch ist es im Standalone-Erweiterungsspiel jetzt nicht, aber es sind nette Effekte dabei. Es gibt immer noch genug, wo Leute sich wundern, was auf solchen Karten alles draufstehen kann. Und ich hatte unheimlich viel Spaß mit dem Spiel wieder, obwohl es auch das Problem hat, wenn du alle Karten mal gesehen hast, hört der Spaß natürlich auf.
Ja, das ist nicht ewig widerspielbar, das Spiel. Also irgendwann nutzt es sich halt ab, das stimmt. Aber für die paar Partien, die man das spielt, ist es halt wirklich super. Finde ich auch.
Wenn du immer neue Leute dabei hast, ist es halt auch ein lustiger Einstieg, um da einfach mal ein bisschen Warm-up zu machen.
Ja, das stimmt. Ein Spiel, was sich vielleicht auch eignet, um Warm-up zu sein, könnte Magic Maze Pocket sein. Habt ihr da die Chance gehabt, da ranzukommen und das mal zu spielen?
Ja, das hatten wir auch auf dem Tisch. Das ist das Schöne daran, das ist 1:1 die Umsetzung wie beim Großen. Es sind die gleichen Karten drin, also die gleichen Effekte drin, die vorher als Plättchen waren, sind jetzt als Karten enthalten. Es fehlt also nichts. Das Einzige, was sie eingespart haben, ist die Sanduhr und eben den großen Pöppel, mit dem man die anderen auffordert, was zu tun, um die Schachtelgröße zu minimieren. Ansonsten ist genau der gleiche Spielumfang. Was uns allerdings ein bisschen gestört hat, war, dass die Karten wesentlich leichter als die Pappmarker sind und deswegen sehr leicht auf dem Tisch verschieben, wenn man hektisch durcheinander die Pöppel bewegt. Das ist vielleicht geschickt, wenn man es auf einer Tischdecke spielt. Wir hatten einen relativ glatten Tisch, wodurch wir auch relativ häufig das Maze wieder herstellen mussten. Aber ansonsten 1:1 das gleiche Spiel mit allem, was man kennt.
Das gleiche Spielgefühl auch. Kommt auch die gleiche Hektik auf, dass man zum Ausgang muss.
Okay. Ja, es richtet sich sogar auch an 1 bis 8 Personen. Also ist auch für große Gruppen geeignet. Spielzeit wird hier von 1 bis 15 Minuten angegeben. Autor ist Kaspar Lepp und illustriert wurde es von Jaim. Und erschienen ist es im Original bei Sitdown und das ist jetzt dann die deutsche Version, die dann hier eben, also erschienen ist es tatsächlich auch noch nicht im Englischen. Das wird dann wahrscheinlich auch diesen Herbst dann zur Spiel komplett dann rauskommen. Und eben die deutsche Version bei Pegasus Spiele. Aber ich kann mich jetzt, wo du von dem Pöppel erzählt hast, da kann ich mich dran erinnern, wie man immer bei jemandem saß und dann immer den vorhin geklopft hat, jetzt mach doch mal. Das ist schon cool. Und das ist dann hier genauso chaotisch, ja.
Ein Zusatzhinweis kann ich noch geben für alle, die das Original Magic Maze besitzen und aus dem Adventskalender den Kreisverkehr Das ist eine Sonderplättchen, die ich bekommen habe. Das liegt diesem Spiel als Zusatz bei und kann im Prinzip mit dem großen Spiel zusammengespielt werden.
Ah ja, das ist ja ein guter Hinweis für Personen, die gerne ihre Sammlungen auch im Detail immer komplettieren. Dann genau, kann man das hier quasi nachholen. Ja, cool. Ja, also das ist dann auf jeden Fall für Leute, die das Spiel noch gar nicht kennen, das ist wahrscheinlich ein Pflichtkauf, weil es wahrscheinlich auch günstig ist, weil es eben so winzig ist.
Ja, es ist günstig, es ist wirklich, also Pocket trifft's absolut, passt in jede Tasche rein, fast, wenn man große Taschen hat, in der Hosentasche. Ja, es ist so, weiß nicht, 12x12.
Ja, so ungefähr.
Klasse. Ja, dann gibt es noch das Spiel Tricky Traders? Das hattet ihr, glaube ich, auch noch ausprobiert.
Mhm. Genau, das habe ich ausprobiert. Das Tricky Traders ist ein Kennerspiel, ist ein reines Zwei-Personen-Spiel und das ist wirklich knifflig. Also wir sind zwei Handelsgilden, die sich gegeneinander verschworen haben und absolut die Marktherrschaft erreichen wollen. Aber nicht, weil wir besonders erfolgreich sein wollen, sondern wir wollen den Markt nur beeinflussen. Das heißt, wir haben einen Markt, also es gibt 7 Marktstände. Wir wollen einen Marktstand besonders pushen, dass der besonders viele Kunden hat und es gibt auch Ratten und wenig Ratten, die Kunden natürlich wieder vertreiben und prominente Persönlichkeiten. Und einen Marktstand, den wollen wir wirklich so ein bisschen sabotieren, klein halten und versuchen, dass der am besten Minuspunkte macht. Warum wollen wir das machen? Wir spielen das über 3 Tage lang, 3 Markttage. Und am Ende des Spiels ist es so, dass wir dann unsere 2 Karten, also die kriegen wir zufällig zugeteilt, welche 2 Märkte wir bekommen. Wir dürfen uns dann entscheiden, welchen wir pushen und welchen wir sabotieren wollen. Und dann müssen wir das Ergebnis von dem, den wir sabotiert haben, müssen wir von dem, wo wir gepusht haben, abziehen. Und das Ergebnis ist dann unser Ergebnis. Und was daran so knifflig ist, ist, wir spielen das ja gegen eine andere Person. Und die können das natürlich beeinflussen. Die können uns natürlich Ratten zuschieben oder uns den Stand verschieben. Du kannst die Spielrichtung ändern. Wir haben die Karten alle zur Verfügung am Ende jeder Runde. Das heißt, es ist nicht zufällig, was du an Karten ziehst, sondern du hast alle Karten. Mit den meisten Karten kannst du die Persönlichkeiten, die 5 Stück, die es gibt, beeinflussen. Also zum Beispiel den Rattenfänger kannst du immer mit einer Karte bewegen, mit einer Karte aktivieren. Und wenn er aktiviert wird, tut er natürlich die Ratten vertreiben. Und die anderen Persönlichkeiten, der eine stiftet auch Chaos und die Marktschreierin lockt Kunden an. Und wenn 2 die gleiche Karte ausspielen, dann negieren die sich. Das heißt, dann passiert die Aktion nicht. Und dann kann es natürlich sein, wenn du rausfindest, was der andere machen will, kann es auch sein Spiel beeinflussen oder auch kann auch dein eigenes Spiel beeinflusst werden. Hier auch wiederum, die Karten sind durchnummeriert und die kleinen Karten werden vor den großen Karten ausgeführt. Das heißt, wenn ich am Anfang jetzt spiele, dass die Marktschreierin sich bewegt und der andere hat dann gespielt, dass er die aktiviert und dann kann die natürlich ganz woanders stehen als da, wo er geplant hatte am Anfang. Also es ist wirklich knifflig. Es ist zu Recht ein Kennerspiel, hat eine Spielzeit von 20 bis 40 Minuten. Das passt auch ungefähr. Sind viele Karten. Ich glaube, waren 16 Handkarten, die man hat, die man, und man spielt jede Runde 6 Karten davon, hat aber wieder jede Runde alle Karten auf der Hand. Ein schönes Zwei-Personen-Spiel. Und ich kann schon sagen, ihr könnt auch dann die Rezension dazu auf Brettspiel-News lesen.
Hört sich richtig gut an. Autor ist Colin Dömer und illustriert wurde es von Dennis Dohausen. Und also 2-Personen-Spiele sind ja gerade, finde ich, sehr beliebt. Ja, gibt ja auch Duell und Cardia zum Beispiel, was jetzt ja gerade erschienen ist und noch weitere Duellspiele, die jetzt neu rauskommen. Und das hört sich aber nach einem an, was man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, oder?
Ja, also wie gesagt, man muss sich ein bisschen am Anfang mit den Karten auseinandersetzen, weil man muss schon wissen, was die Karten machen. Also einmal am Anfang wirklich mal alle Karten anschauen. Mhm. Da kommt man nicht umhin. Und bei mir war es dann auch tatsächlich so, ich habe dann mich so unglücklich entschieden, dass dann der Stand, den ich gepusht habe, so schlecht performt hat und der andere hatte Alex hat es einfach so gepusht, den anderen Stand, dass ich wirklich am Schluss mit Minuspunkten da rausging. Aber gut, die Lernkurve ist steil. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal besser.
Ja. Ja, gut. Ja, dann, also auch ein bestrafendes Spiel, wenn man dann sogar mit Minuspunkten rausgehen kann.
Ja, natürlich, weil bei den Ständen ist es so, du wirst verglichen mit rechts und links. Also jeder Stand wird nach jeder Runde mit den anderen Ständen verglichen und du kriegst halt Pluspunkte, wenn du mehr Besucher hast, aber du kriegst auch Minuspunkte, wenn du weniger Besucher hast. Umgekehrt mit den Ratten. Je mehr Ratten du hast, desto mehr, je weniger Ratten du hast, desto mehr Pluspunkte kriegst du. Aber du kriegst auch für manche Persönlichkeiten Minuspunkte. Also da kannst du durchaus auch ins Negative abrutschen.
Ja, okay. Ja, cool. Hört sich auch nach einem tollen Spiel an. Bin ich mal auf die Rezension dann gespannt, die dann bald online geht. Und dann haben wir noch uns auf jeden Fall was aufgespart, nämlich Bohemians. Das ist ja jetzt auch eine Neuheit, die jetzt, glaube ich, noch nicht veröffentlicht wurde, oder?
Genau, die soll auch im Oktober erscheinen. Ich denke, ich vermute auch das Spiel.
Ja.
Und ja, Bohemians habe ich auch dort spielen können. Das ist ein Deckbilderspiel mit einem kleinen Kniff. Also wir sind in Paris, Ende des 19. Jahrhunderts. Wir sind Künstler und Künstlerinnen, die versuchen, sich einen Namen zu machen und berühmt zu werden. Dürfen aber bei der ganzen Muße und Inspiration, die wir haben, nicht vergessen, dass wir auch vielleicht noch ein bisschen was arbeiten müssen, weil wir sonst in die Armut abrutschen. Was natürlich nicht ganz zielführend wäre, wenn wir reich und berühmt werden wollen.
Das stimmt.
Die Karten sind so aufgebaut, dass die rechts und links halbe Symbole haben oder Teile von Symbolen. Es gibt vier verschiedene und wir haben eine Auslage, also wir spielen unseren Tag. Also am Anfang ziehen wir Karten, wir spielen unseren Tag und müssen dann für vier Karten entscheiden, die wir da hinlegen. Und wir versuchen dann diese Symbole rechts und links so zusammenzulegen, dass die ein ganzes Symbol ergeben, weil jedes ganze Symbol gibt uns Inspiration. Und Inspiration ist die Währung in Bohemians. Und für Inspiration kann man sich neue Karten kaufen. Man kann sich, das ist der Kniff an der Sache, Musenkarten kaufen, die einem Vorteile bringen, aber nicht die Handkartenzahl beeinflussen. Und dann ist es noch so, müssen wir uns entscheiden, ob wir arbeiten gehen oder nicht. Wenn wir arbeiten gehen, können wir nur 3 von 4 Kartenplätzen belegen, sind halt grundversorgt. Wenn wir nicht arbeiten gehen, weil es die Muse geküsst hat und wir nur künstlerisch hier unser Werk schaffen wollen und das Gedicht fertig schreiben oder das Lied vollenden wollen, dann leiden wir. Und die Leidenkarten haben echt in sich, weil die geben dir so einen negativen Impact auf dein weiteres Spiel, dass du echt versuchst, sie erst gar nicht zu kriegen oder die auch schnell wieder loszuwerden. Ziel des Spiels ist es eigentlich, Ruhmkarten zu kaufen und für die brauchst du Inspiration und die werden teurer. Und wenn du zu zweit spielst, ist es so, wer zuerst 5 Ruhmkarten hat, gewinnt die Partie. Und bei 3, also ab 3 Spielern kommen auch Karten hinzu, die das Spiel der anderen noch mit beeinflussen. Also im Zweispielerspiel, das spielt sich wie der Solo-Modus. Und was es auch noch gibt, was ich auch noch interessant fand, oder was wir auch interessant finden, ist, es gibt einen Solo-Modus, der spielt gegen Szenarien. Also es gibt 3 Szenarien, die man spielen kann im Solo-Modus. Die kann man aber auch kooperativ zu zweit spielen.
Okay, das
ist ja auch. Fand ich jetzt auch ein sehr interessantes Spielmodi. Und dann kann man zum Beispiel gegen die Räder der Industrie spielen, wo die Industrialisierung sagt, ach komm, Individualität und Kunst, das hat doch keine Zukunft mehr. Gib das auf und pass dich an. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen rebellieren, wir sind Künstler, wir wollen unsere Meinung sagen.
Tja, das könnte ja vor einer 48-Stunden-Woche den Zeitgeist in Deutschland treffen.
Ja, vielleicht, ja. Ja, also ist auch wirklich schön illustriert und auch thematisch holt es einen ab. Wenn man es ganz thematisch machen will, kann man sich noch gegenseitig von seinem Tag erzählen, den man da geplant hat, weil auf den Karten draufsteht, was man macht. Zum Beispiel, dass man sich morgens bei einem Spaziergang durch Paris inspiriert hat und dann in ein Café gegangen ist und sich mit anderen Künstlern unterhalten hat und am Ende des Tages das alles in seinem Tagebuch festgehalten hat. und dann so die Runde einleiten. Tut natürlich die Spielzeit etwas verlängern, aber macht es natürlich thematisch noch thematischer.
Okay, dann reiche ich auch nochmal nach. Autor ist Jasper de Lange und illustriert wurde es von Mateusz Kopacz und Hanna Quick. Ja, 45 bis 60 Minuten wird angegeben vom Verlag und das richtet sich an 1 bis 4 Personen. Und 45 Minuten ist realistisch?
Tendenziell haben wir länger gebraucht.
Ah, okay.
Also weiß nicht, ob es daran lag, weil es die Erstpartie war. Am Schluss haben wir auch tatsächlich das etwas abgekürzt mit dem Erzählen des Tageswerks, weil wir dann schon über diesen 45 Minuten waren und also wir haben de facto länger als 45 Minuten gebraucht, wie gesagt, aber war ja auch eine Erstpartie.
Mhm.
Aber man ist schon eher an den 45 Minuten dran, also.
Okay, ja, also wenn man dann halt das Erzählen wahrscheinlich weglässt, dann passt das bestimmt auch.
Ja.
Okay. Ja, cool. Dann glaube ich, haben wir nur noch ein Spiel aufgehoben. Das Highlight auch vom Pegasus-Spiele, glaube ich, dieses Jahr, nämlich Bossfighters QR. Und da sind Michael Palm und Lukas Zach verantwortlich als Autoren und illustriert wurde es von Arthur Fast, Maximilian Jan Jasinowski und Bartolomej Kordowski und Timo Mimus. Und das Spiel richtet sich an 2 bis 4 Personen. Spielzeit wird von 40 bis 60 Minuten angegeben. Und es ist, glaube ich, auch ein Spiel mit einer App.
Genau. Das ist auch das, was momentan die Spielerschaft so ein wenig spaltet. Schon wieder ein Spiel, das unbedingt eine App benötigt. Man hört ganz viel davon, dass Leute davon nicht begeistert sind. Man kann aber von vornherein gleich sagen, die App ist super aufgebaut. Das hat super schnell reagiert. Es hat uns einwandfrei informiert über den Spielablauf und nimmt einem die komplette Verwaltung des Bosses ab, gegen den man da kämpft. Alles andere, was die eigene Figur betrifft, wird lokal bei dem abgehandelt. Also man hat seinen Lebenspunkte-Tracker als eigene Scheibe, man hat seine Karten, die man spielt. Man hat auch im Prinzip Token für alles, was einem so widerfährt, dass man jederzeit auch ohne auf die App zu gucken nachvollziehen kann, wie viel Vergiftung erhalte ich am Ende. Was für Lebenspunkte habe ich? Was muss ich tun? Muss ich jetzt meinen eigenen Heiltrank einsetzen? Muss ich meine Karten mit Schutz entsprechend spielen, um den Angriff des Bosses auszuhalten und so weiter? So dass es im Prinzip eigentlich eine ganz gute Aufteilung ist, fand ich zumindest.
Ja. Schön ist halt kooperatives Spiel. Man kämpft wirklich gemeinsam gegen den Boss. Und was es auch so ein bisschen spannend noch macht, ist, jeder Boss hat so eine Eigenschaft, wo man versucht, dahinter zu kommen. Warum hat er mich jetzt in dem Moment angegriffen? Und dann, das hat er doch vorhin auch gemacht, als wir den Angriff gemacht haben. Und dann kann man so rausfinden, das hat eine Regel. Das ist nicht zufällig, wie das passiert. Und dann kann man darauf achten. Aber ist halt völlig unbekannt. Dadurch, dass der Boss von der App gesteuert wird, kann man da nicht sneak peeken oder irgendwie. Aber man kann es rausfinden.
Genau. Okay. Ja, beginnt über das Spiel, indem man sich erstens mal aus 4 verschiedenen Helden einen auswählt. Da bekommt man 10 Karten dafür. Anschließend wählt man eine Klasse aus. Die ist also frei wählbar, sodass man im Prinzip aus 4x4 wählen kann. Und hat dann eben einen zweiten Satz von 10 Karten, die man zusammenmischt, eben aus seinem Helden und seiner Klasse. Und das ist das Deck, mit dem man eigentlich auch alle Kämpfe bestreitet. Später soll es weitere Karten geben, wenn man Bosse besiegt, die man dann mit diesem Deck vermischt, aber auch wieder auf 20 reduziert. Wenn man immer mit einem 20-Karten-Deck spielt, die auf der Rückseite den eben aus dem Titel bekannten QR-Code besitzen, den dann die App einscannt und auf den Boss anwendet.
Ja, also wenn man so einen Boss besiegt, gibt es so einen Loot und dann darf da jeder eine Karte in sein Deck dazu aussuchen. Das ist natürlich dann wieder sehr belohnend. Nicht nur, dass man den Boss geschafft hat, sondern auch, dass man noch eine Karte kriegt.
Cool. Und dann darf man dann spielt man quasi gegen mehrere Bosse oder hat man mehrere kleine Gegner und dann einen Boss oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, man hat einen Boss pro Kapitel, also pro Spiel. Also du suchst dir einen aus und den versuchst du zu besiegen, aber es gibt in Summe 10.
Ah, okay.
Also das ist im Moment Einführungsspiel.
Ja.
Im Moment sind es 4, die zur Verfügung stehen, aber die App wird halt weiterentwickelt bis zum Spiel, dann sollen es 10 Bosse sein. Es wurde auch angekündigt, dass sie über weitere Bosse nachdenken. Die sollen laut aktuellen Informationen dann kostenlos hinzugefügt werden. Lediglich, wenn sie irgendwann Erweiterungen bringen, die dann zusätzliche Helden oder Klassen mitbringen, könnte es halt wieder sein, dass man da im Prinzip dann nochmal in die Tasche greifen muss und das kaufen. Aber klar, das ist dann Pappematerial, das er produziert werden muss und auch das Spiel entsprechend erweitert und wieder spannend macht.
Und was man auch noch dazu sagen muss, ich meine, auf dem Karton steht das Familienspiel. Aber man kann den Schwierigkeitsgrad anpassen. Das heißt, du kannst die Bosse entweder auf Familienspielniveau spielen, also in Level 1. Du kannst die Bosse in Level 2 spielen, das ist ein Familie-Kenner. Du kannst dann die Bosse in Level 3 spielen, das ist dann Kenner-Experte oder auf Level 4 Experte. Und das Witzige ist, wenn du das auswählst, und dann machen die immer so Monstergeräusche. Und beim ersten hört sich das an wie so ein Kichern von so einem kleinen Kobold. Und später wird es halt dieser dämonische Drache, der da rumbrüllt. Und wenn du es halt auswählst, den Schwierigkeitsgrad. Also das ist echt gut gemacht und dadurch kannst du im Prinzip sagen, das deckt alles ab. Also du kannst es mit Familie spielen oder wirklich auch in einer Runde, die da schon versierter ist und einfach den Schwierigkeitsgrad anpassen.
Ach cool. Und die eigenen Helden, die man da hat zum Kämpfen, wenn man jetzt ein Deck hat, was man sich ja jetzt dann über die einzelnen Bosskämpfe quasi individualisiert durch den Loot, ist das ja schon gewissermaßen, hat das ja einen Legacy-Charakter. Ne?
Ja, aber du kannst es auch immer wieder auf Null setzen. Also du kannst es ja auswählen am Anfang, welche Karten du reinnimmst.
Ich meine jetzt nur darauf bezogen, dass wenn man das, muss man das mit einer festen Gruppe dann weiterspielen oder nimmt dann einfach jemand dann das Deck von jemand anders, der das vorher gespielt hat und spielt damit dann, oder?
Wenn du neue Karten freischaltest, werden dir einfach so deine 20 Karten hinzugefügt und vor jedem Boss wählst du neu aus deinen Karten aus, die du besitzt, welche 20 Karten du mitnimmst.
Ah, okay, also das ist dann unabhängig davon, das kommt immer die gleichen, also es ist, aber der Loot ist ja zufällig, oder ist das festgeschrieben? Weil jetzt du Boss 1 erledigt, dann kriegt man immer die und die Karten. Das ist festgeschrieben.
Also du kriegst von Boss 1 5 Karten und jeder kriegt eine dazu und von Boss, ich glaube, bei Boss 2 waren es dann auch wieder 5 Karten.
Okay.
Und ja, ich meine, dann ist es schon, ich mein, theoretisch könntest du dir dann auch noch mal jedes Mal vorher auswählen, aber ich glaube, das ist jetzt auch okay, wenn die dann einfach drin sind und man dann aus den Karten, die zur Verfügung stehen, dann 20er Kartendeck zusammenstellt.
Ja, klar. Ja, dann kann man es ja mit einer, das wollte ich ja nur wissen, ob man es dann auch mit einer wechselnden Gruppe spielen kann, weil das ist ja oft ein Hindernis.
Kannst du mir da, insbesondere weil ja auch jedes Mal die Klassen und die Helden zusammen neu gewählt werden können.
Ah, okay. Ja, cool.
Also hat keine Kampagne. Es sind reine einzelne Bosskämpfe, die du wählst, wie du möchtest. Du kannst von Boss 0 zu 5 zu 4 zu 3 gehen.
Ah. Wenn man wahnsinnig ist, geht man auf den letzten direkt. Ja, cool. Ja, dann,
Das Einführungsspiel spielt man halt mit weniger Karten, das ist halt ein bisschen abgespeckt.
Cool. Wie hat es euch gefallen?
Sehr gut. Also in der ganzen Gruppe war dieses, hätten wir mehr Zeit, wäre sofort die nächste Partie dran gewesen, hätten wir gleich den nächsten Boss bezwingen wollen würden. Aber wie gesagt, es war ein langer, kurzer Tag. Die Zeit ging rum wie nix und wir mussten uns entscheiden. Entweder wir spielen noch eine Partie oder wir probieren noch was Neues aus.
Ja, und dann habt ihr euch zum Glück im Sinne der Information für neue andere Spiele entschieden.
Ja.
Und aber dann hört sich so an, als würdet ihr euch das im Herbst, wenn es zur Verfügung steht, tatsächlich auch mal nochmal angucken, nochmal darum schlawenzeln.
Definitiv.
Auf jeden Fall, ja. Und ich meine, das wurde ja auch vorgestellt, auch von den Entwicklern, die das gemacht haben. Das ist ja auch so ein Herzensprojekt gewesen, was ja auch Jahre der Entwicklung hinter sich hat, das Spiel. Wurde ja auch von den Autoren von Dorfromantik, das ist richtig geil, entwickelt.
Ja, exakt.
Und das war, also das hat man schon gemerkt, dass denen das ganz arg am Herzen liegt und dass da viel Herzblut reingeflossen ist.
Mhm. Ja, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, der Lukas Zach ist derjenige, der nämlich auch in der Softwarefirma arbeitet. Das ist ja nur naheliegend. Also in der Videospielfirma. Also das ist wirklich naheliegend, dass er irgendwann mal ein Spiel dann rausbringt mit einer App. Ich hoffe, ich verwechsel ihn jetzt nicht, ob es nicht Michael Palm ist, aber ich meine nämlich Lukas Zach war das.
Ja, die waren ja auch da und hast auch vorgestellt. Also das war ja diese auch mit in der Presse, also in der Öffnung war das ja auch dann mit dabei, wo die beiden dann auch auf der Bühne waren.
Mhm.
Also sehr interessant ist, wir haben es auch mal die App auf dem Handy angeguckt. Auch da ist die Darstellung im Prinzip gut genug, sodass man nicht unbedingt ein Tablet braucht. Auch das ist eine wichtige Information.
Das stimmt, das tatsächlich nicht. Weil nicht jeder hat mittlerweile, also Tablets sind ja ein bisschen out, nicht jeder hat noch ein Tablet zu Hause liegen und dann kann man es auch mit einem größeren Handy oder mit meinem Handy dann spielen. Das ist ja eine gute Info. Cool.
Ja, ansonsten war bei uns der große Hype, tatsächlich der Deduktionsanteil auch rauszufinden, was macht denn der Boss jetzt mit uns und wann macht er das? Und dann, wenn man dann seine These hat, die halt auch bei nächster Gelegenheit auszuprobieren, stimmt es denn wirklich, dass wenn ich jetzt dies oder das auf ihn anwende, dass dann seine Reaktion kommt? Und das ist auch so ein ganz, ganz toller Effekt, der das Spiel einfach belohnend macht.
Hört sich tatsächlich an, im Videospiel gibt es ja so Souls-Spiele, die dann, wo man eben auch die Muster quasi erkennen muss und auswendig lernen muss, damit man halt dann einen Boss besiegen kann. Und das hört sich tatsächlich so ein bisschen an, ja, dran angelehnt an, weil ich glaube, das geht ja nicht auf Zeit, ne? Man muss ja nicht ruckzuck reagieren, aber muss halt die Muster erkennen.
Absprache am Tisch ist auch ganz wichtig. Also man sollte im Prinzip sich absprechen, was man in der Runde tun will, nicht einfach für jeder drauf loskämpfen. Das haben wir in der ersten Runde gemacht und sind schon festgestellt, dass es nicht sehr zielführend ist.
Wobei ja in der ersten Runde, die verzeiht noch.
Nimmt die Knüppel und rennt alle los, ihr Narren.
Ja. Die haben ja auch drei, die können per Fernkampf angegriffen werden, per Nahkampf oder per Magie. Und wenn wir uns halt völlig aufteilen, ist es nicht ganz so zielführend.
Ja, okay. Ja. Ja, schön. Ja, dann haben wir jetzt das Highlight uns bis zum Schluss aufgehoben. Ne? Haben wir jetzt noch irgendein Spiel vergessen? Also ich habe nach meiner Liste müssten wir jetzt alles besprochen haben.
Ja, zumindest was wir gespielt haben, war das.
Jetzt habe ich es fast vergessen. Ja, wir sind ja hier ein Service-Podcast. Wir wollen noch über Skybridge sprechen. Das hatten wir tatsächlich jetzt noch vergessen.
Das ja, Skybridge durfte ich kennenlernen, als Wandi Bohemians und Tricky Traders gespielt hat. Wir hatten da eine Einführungsrunde mit den beiden Autoren, Franz Vohwinkel und Martin Rinek. Die ganze Hintergrundgeschichte geht auf eine Welt zurück, die der Franz Vohwinkel schon auch in Büchern verbreitet hat. Und wir befinden uns in einer Hohlwelt auf der Innenseite und im Zentrum dieser Hohlwelt ist ein grüner Planet, den wir bisher nicht erreichen konnten. Da aber unsere Oberfläche immer karger wird, sind wir jetzt bestrebt, da eine Skybridge hinzubauen, um eben diesen verheißungsvollen grünen Planeten zu finden oder zu erreichen. Und das ist eben durch vier Völker, die auf dieser Hohlwelt leben, repräsentiert. Wir wählen uns eins davon aus. Jedes dieser Völker hat eine eigene Fähigkeit. In dem Fall war meins die Rasse mit der schwarzen Spielerfarbe. Da hatte ich Visionen, was mir erlaubt hat, Karten anzusehen, die für andere nicht zugreifbar waren. Und dann diese Karte statt eine der ausliegenden Karten zu spielen. Andere hatten die Fähigkeit, im Prinzip Götterkarten vorab anzugucken und da eine bessere Entscheidung zu treffen oder einfach zusätzliche Rohstoffe zu bekommen und so weiter. Der Autor selbst hat uns das Spiel erklärt, wobei er vor allem viel Wert auf die Spielmaterialien und im Prinzip die Symbole gelegt hat und leider ein wenig den Spielablauf vernachlässigt hat, sodass wir, nachdem die Erklärung zu Ende war, erstmal da saßen, so, okay, was machen wir jetzt? Das ist allerdings unten auf dem Spieltableau durch 5 Schritte dann recht schnell erklärt. Am Anfang nehmen wir eine Karte aus der zentralen Auslage. Da liegen 5 Stapel. Da wird jede Runde von jedem Stapel eine Karte aufgedeckt. Nimmt ein Spieler eine dieser Karten weg, kann ein anderer Spieler diese Karten nicht mehr nehmen. Ausnahme der Spieler mit der schwarzen Farbe, der sich eben eine der bereits verwendeten Karten ansehen kann und sage, ich entscheide mich für die statt einer der offenliegenden. Anschließend nimmt man die Karten auf die Hand und entscheidet sich dann, eine seiner Handkarten an sein Spielertableau anzulegen, wobei es 5 verschiedene Symbole gibt, die uns mehr oder weniger zwingen, sie an eine bestimmte Position des Tableaus zu legen. Es gibt die Möglichkeit, das durch Bezahlen von Rohstoffen zu umgehen. Man schwächt allerdings natürlich seinen eigenen Spielzug, weil man Rohstoffe dafür aufwendet. Wenn man dann die Karte angelegt hat, hat man in seiner auslegenden Karten, verschiedene Symbole und diese Symbole darf man jetzt in beliebiger Reihenfolge abhandeln. Sodass man schon im Prinzip, wenn man die Karte nimmt und die Karte ausspielt, überlegen muss, welche Symbole brauche ich jetzt zwingend für meinen Spielzug? Welche kann ich im Prinzip verzichten oder vielleicht mit der neuen Karte mit einem zusätzlichen Symbol erweitern und so sinnvoll überdecken? Wenn man das dann erledigt hat und eben seine Rohstoffe eingesammelt hat, seine Götterkarten gezogen hat, auch da gibt es wieder die Möglichkeit, Götterkarten während des Zugs auszuspielen, damit weitere Symbole zu überdecken, was natürlich weniger schlimm ist, wenn man die Karte bereits benutzt hat. Problematischer ist, wenn man im Prinzip die Karte vorher spielen möchte. Und gibt halt ein ziemlich großes Problem mit der Downtime, weil man eben diese ganzen Möglichkeiten schon durchrechnen muss. Wenn man jetzt ständig wieder, ich mache nochmal das rückgängig, ich gebe nochmal da zurück, jetzt muss ich doch das so machen. Und ja, sobald man alle Symbole abgehandelt hat, darf man eine Brücke bauen, was dann auch so ein bisschen weiteres Problem für uns darstellt. Denn sobald ein Spieler ein Brückenelement zu bauen beginnt, wird dieses Brückenelement am Ende der Runde, also wenn alle vier Spieler einmal dran waren, fertiggestellt. Hat man daran nicht mitgebaut, bekommt man am Ende des Spiels keine Siegpunkte dafür. Das heißt, schon für den Startspieler einer Runde ist es immer so die Entscheidung, fange ich jetzt ein Brückenelement an zu bauen? Dann haben alle anderen die Möglichkeit, darauf aufzuspringen, aber ich zwinge sie auch dazu, das zu tun. Oder lasse ich es bleiben, aber kann auch gar nichts mehr unternehmen, wenn der dritte Spieler den Brückenbau beginnt, weil ich dann meinen Zug bereits beendet habe. Das war das, was uns bei dem Spieler so wenig ratlos zurückließ. Wenn man sich irgendwie, wenn man Startspieler war, hat man drei Spielern zugeguckt, ohne was tun zu können. Wenn man letzter Spieler war, haben einem die anderen drei Spieler irgendwelche Karten weggenommen, die man dann im Prinzip nicht mehr nehmen konnte. Konnte also auch erst effektiv anfangen zu planen, wenn die Runde eigentlich schon rum war. Und das war am Ende teilweise so frustrierend, dass unser Nachbartisch irgendwann, nachdem sie vom Autor auf einen Regelfehler hingewiesen wurde, das ganze Spiel einfach nach der Hälfte aufgegeben hat und gesagt, sie haben keine Lust mehr.
Okay.
Also wir haben es zu Ende gespielt, wir haben es durchgespielt, wir fanden es äußerst downtime-lastig, also alle vier Spieler bei mir am Tisch waren der Meinung, dass es einfach sehr frustrierend ist, wenn man wirklich 80% der Zeit einfach nur da sitzt und zuguckt. Weil eben nachdem alle vier Personen ihren Zug gespielt haben, eine Aufräumphase kommt, alle nicht gespielt, Karten werden abgedeckt, die Brücke wird abgehandelt, irgendwelche Effekte werden ausgelöst und dann wird im Prinzip wieder Karten aufgedeckt, der Startspieler weitergegeben und eine neue Runde beginnt. Mhm. Also ließ uns leider etwas ernüchternd zurück. Wir haben auch zwischendrin an vielen Stellen bemerkt, dass es weitere Optionen gab, die aber aus der Regelerklärung für uns auch nicht mehr so präsent waren, dass wir jetzt direkt drauf kamen. Und auch im Gespräch mit anderen Teilnehmern des Pressetags habe ich erfahren, dass auch auf der Berlin-Con schon die Leute ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also es ist ein nettes Spiel von der Illustration her, aber vom Spielablauf dann doch sehr, sehr mechanisch und zum Teil doch dann frustrierend, wenn man im Prinzip sieht, was die nachfolgenden Parteien noch tun und man selbst einfach nicht mehr eingreifen kann.
Mhm. Hört sich an wie nach einem Spiel, wo jemand immer Glück hat, wenn er was aus dem Beutel zieht und mal zuguckt, wie er gewinnt, obwohl man alles eigentlich so super vorbereitet hat.
Ja, ich muss natürlich mal sagen, dass meine Fähigkeit wenig hilfreich war, weil man hat jetzt 5 verschiedene Kartenfarben in der Mitte liegen. Aber auf diesen 5 Kartenfarben kann man jetzt nicht sagen, auf den blauen Karten sind immer Ressourcen, auf den grünen Karten sind immer Göttersymbole, sondern es ist komplett bunt gemischt, genauso wie die Position, wo man es anlegt. Das heißt, wenn ich der letzte Spieler war, hatte ich zwar schon 3 fehlende Karten, durfte aber nur einen Stapel mir eine extra Karte angucken. Das heißt, ich musste mehr oder weniger blind wählen, anhand des Ressourcenbonuses, den man bekommt, wenn man eine Karte von einem bestimmten Stapel nimmt. Brauche ich jetzt unbedingt einen Wald, also ein Holz, dann muss ich eben das Waldsymbol wählen. Also bleiben mir nur 2 Stapel, aus denen ich mal eine Karte aufdecke. Passt sie mir, kann ich sie nehmen, passt sie mir nicht, lege ich sie zurück und muss mich aus den anderen beiden Stapeln entscheiden. Das ist einfach für ein Kennerspiel für mich zu wenig Planbarkeit.
Ja. Nee, das war ich, was ich jetzt gerade meinte mit dem Beutel, war ja, ne, von unserer Partie bei unserem Brettspiel fürs Wochenende, wo du so ein Glück an den Tag gelegt hast. Übrigens, Fossilium sollte dann auch was für dich sein. Das zieht man auch aus dem Beutel.
Wonderlands War ist ein ganz wunderbares Spiel. Vor allem, wenn man so viel Glück hat wie ich.
Ja, cool. Was wir nur noch, es existieren tatsächlich noch 2 Spiele, die vielleicht noch erwähnenswert wären. Das sind noch 2 große Expertenspiele, die jetzt auch im Herbst rauskommen. Das eine ist Forestry von Pegasus. Ich wurde von ganz vielen gefragt, ob ich die Möglichkeit hatte, das Spiel zu spielen. Leider hat die Zeit dafür definitiv nicht mehr gereicht. Das ist ganz kurz. Das ist von Michael Peichel und Illustrator ist Michael Retschnitschek. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und da geht es um Nachhaltigkeit. Also da wissen Wir haben eine Forstwirtschaft und versuchen strategisch und nachhaltige Forstwirtschaft zu betreiben. Und es ist auch so ein bisschen ein lehrreiches Spiel, was zeigt, wie die Wälder die CO2 binden und erneuerbare Ressourcen produzieren. Wie gesagt, hat leider nicht gereicht zum Anspielen, ist auch ein Expertenspiel, ist jetzt auch nichts, wo man, glaube ich, einfach so ratzfatz in 10 Minuten erklärt bekommt. Wir sind gespannt, wenn das rauskommt. Es ist schön, hat eine schöne Tischpräsenz. Ich konnte es nur auf dem Tisch sehen. Im Gegensatz zu Tebai war es noch moderat. Tebai hat ja fast den ganzen Tisch eingenommen. Also ich habe das am Nachbartisch gesehen, da war ja gar kein Platz mehr. Das war wirklich, hat eine Tischpräsenz gehabt. Also hat den ganzen Tisch eingenommen, gefühlt zumindest. Ist allerdings auch ein Expertenspiel. Also wird auch vom Regeltechnischen her jetzt nicht ganz so einfach sein. Und Tebai ist von David Turci und da gibt es jede Menge Illustratoren. Sokolowski, Viktor Paluk, Lukas Melo, Susanna Kolakowska. Die stehen da alle als Illustratoren mit drauf. Und da geht es über das Königreich Theben und dass der König Oedipus in Ungnade den Thron verlassen musste. Ja, und jetzt geht es, glaube ich, um die Nachfolge, wer dann jetzt da wieder die Herrschaft an sich reißen kann.
Also noch zwei.
Das sind so, ich glaube, es sind dann nochmal zwei Brecher dann, die da noch rauskommen im Herbst.
Okay. Ja, da hat ja Pegasus immer wieder noch was im Petto. Die bringen ja immer wieder neue Expertenspiele auch raus. Das ist ja auch
ja,
schön.
Ja, also da steht auch, dass die Spieler, die müssen die Zitadelle von Theben wieder aufbauen, die Exporte der Stadt wiederherstellen, zu den Göttern beten und das Leben der Bürger schützen, während sie werden sich vor den großen Toren die Helden gegenseitig ihr Blut vergießen. Also es ist sehr episch.
Okay. Ja, dann haben wir es, glaube ich, jetzt dann. Ne? Wir haben einen großen Rundumschlag auch gemacht mit vielen, vielen Spielen, die ihr vorgestellt habt. Vielen Dank dafür. Hat Spaß gemacht zuzuhören. Und genau, falls ihr da draußen noch Fragen habt, dann lasst es uns gerne wissen. Entweder an podcast@brettspiel-news.de oder eben über die Social-Media-Kanäle oder auch über Spotify zum Beispiel. Da kann man auch Feedback geben, was euch gut gefallen hat, was euch nicht gut gefallen hat. Lasst es uns immer gerne wissen. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Vorbereitung auf diesen spielerischen Herbst. Es kommen, glaube ich, viele starke Spiele dieses Jahr raus oder gute auf jeden Fall. Also in den Events, die wir jetzt bisher schon besucht haben, sind auf jeden Fall einige starke Spiele schon vorgestellt worden. Dann bleibt verspielt und bis bald. Ciao.
Bis dann.
Tschüss.